Welche Bibelübersetzung soll ich verwenden? Ihr habt das Manuskript. Das ist das, was wir miteinander in dieser Zeit durchgehen werden. Ihr habt also die Möglichkeit, einiges zu notieren. Wir können auch noch auf Fragen miteinander eingehen. Bei dieser Frage müsste ich euch ja gleich fragen, sagt mir mal, für welchen Zweck wollt ihr welche Bibel haben? Dann könnte ich euch noch eine präzisere Antwort darauf geben. Grundsätzlich geht es aber einfach um das Thema bei der Fülle von Bibelübersetzungen, die wir heute haben. Es ist bestimmt sinnvoll, eine kleine Empfehlung auszusprechen, damit wir wissen, wie wir uns in diesem Dschungel zurechtfinden. Wir sind in Deutschland sehr privilegiert, indem wir eine Fülle von Bibelübersetzungen haben. Einige habe ich aufgelistet, die bekannte Lutherbibel. Dann haben wir unter uns, das heißt in unseren Gemeinden, meist die revidierte Elberfelder Übersetzung. Sehr bekannt ist in Deutschland auch die ökumenische Bibelübersetzung, die sogenannte Einheitsübersetzung. Von katholischen Theologen wurde das übersetzt. In den vergangenen Jahren hat vor allem unter der Jugend die gute Nachricht sehr viel Freunde gewonnen. Aber es sind auch andere moderne Bibelübersetzungen hinzugekommen. Hoffnung für alle, neues Leben. In der letzten Zeit sind wir weiter beschenkt worden, wie zum Beispiel mit der NGÜ. Weiß jemand, wie diese Bibelübersetzung heißt? Bitte? NEÜ, entschuldigt. Danke. Ja, das ist noch was anderes. Deshalb lag sie richtig. NEÜ. Hier heißt sie noch Neue Evangelistische Übertragung. In der Zwischenzeit wurde van Heiden ermutigt, das doch auch Übersetzung zu nennen. Denn seine Arbeit ist so gut gelungen, dass man es als Übersetzung anbieten kann. Im Augenblick ist nur das Neue Testament angeboten. Das Alte Testament ist fast schon fertig. In einiger Zeit werden wir es auch als Buch vorliegen haben. Und du hast die andere Bibelübersetzung auch schon erwähnt, die NGÜ, Neue Genfer Übersetzung. Nach viel Mühe und viel Investition haben wir das Neue Testament. Das Alte Testament ist auch geplant. Das wird allerdings noch einige Jahre dauern, bis wir diese Übersetzung vorliegen haben. Schön, dass ihr sie schon auch mitgebraucht. Und nun wollen wir einen Blick in die verschiedenen Übersetzungen hineinwerfen. Wenn wir Bibelübersetzungen haben, so wollen wir zunächst mal festhalten, wir brauchen eine Bibelübersetzung. Warum? Weil die Sprache der Bibel eben nicht Deutsch ist, sondern wir haben die Bibel, das Alte Testament, in zwei Sprachen, Aramäisch und Hebräisch. Wobei das Aramäische eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Wir haben nur im Buch Daniel einige wenige Teile, die in Aramäisch geschrieben sind. Aramäisch ist eine dem Hebräischen verwandte Sprache. Sie wird heute noch von ein paar Millionen Menschen gesprochen. Damals war es eine große Umgangssprache, eine Lingua Franca. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, in dem sogenannten Koiné. Wer weiß, wo heute noch das Bibelgriechisch gesprochen wird? Es gibt eine kleine Enklave, in der noch Bibelgriechisch gesprochen wird. Habt ihr mal was davon gehört? In Griechenland, auf dem Berg Athos. Dort unterhalten sich die Mönche auf Koinegriechisch. Wir haben das Vorrecht, eine Bibel in der deutschen Sprache vorliegen zu haben, sie lesen zu können. Das war über viele Jahrhunderte nicht möglich. Die Laien in der Kirche wurde keine deutsche Bibel gelesen, keine französische, keine englische, sondern man las in der lateinischen Bibel. Folgedem war es für das Volk meistens äußerst schwierig, den biblischen Text zu verstehen. Man war auf die Übersetzung angewiesen. Heute leben wir mit dem Vorrecht, dass wir eine Bibel in unserer Muttersprache vorliegen haben. Eine ganz, ganz tolle Sache. Wir können die Bibel lesen, sie verstehen. Und die Wycliffe-Übersetzer sorgen dafür, dass auch andere Menschen die Bibel in ihrer Muttersprache lesen können. Wie viel Investition wird heute betrieben, damit nicht nur wir, sondern wenn möglich alle Menschen in ihrer Muttersprache die Bibel lesen können. Wenn nicht die ganze Bibel, dann zumindest das Neue Testament. Wenn das nicht möglich ist, dann zumindest einige Bibelteile. Welches Anliegen haben wir bei einer Bibelübersetzung? Gott redet. Gott redet zu uns Menschen. Die göttliche Botschaft soll uns erreichen. Das ist das Wichtigste. Gott redet, er kommuniziert mit uns und wir wollen Gottes Reden verstehen. Wir wollen verstehen, was er uns zu sagen hat. Das können wir am besten in unserer Muttersprache. Und deshalb wollen wir auf Gottes Reden hören und auch darauf antworten. Wenn wir also eine Bibel in Händen halten, so ist das ein Vorrecht und gleichzeitig eine Herausforderung. Wir müssen nämlich das, was wir hören, anwenden, umsetzen und recht damit umgehen. Bei einer Bibelübersetzung soll also die göttliche Botschaft zur Geltung kommen. Das ist entscheidend. Gott hat geredet. Wir wollen verstehen, was Gott uns zu sagen hat. Wir wollen hören und verstehen, was er uns sagt. Und aus diesem Grund gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir an eine Bibelübersetzung herangehen können. Grundsatz Nummer eins, die Aussagen der Vorlage soll unverfälscht, genau und verständlich wiedergegeben werden. Wir wollen wissen, was steht da? Was hat Gott wirklich gesagt? Deshalb so wörtlich wie möglich und so frei wie nötig. Wir haben im Hebräischen und im Griechischen ein anderes Vokabular. Wir haben andere Begriffe. Wir haben eine Satzkonstruktion, die uns im Deutschen fremd ist. Deshalb werden wir immer wieder einen Spagat unternehmen müssen. Wie können wir die hebräische und die griechische Sprache so übersetzen, dass das Anliegen der Botschaft bei uns auch ankommt? Deshalb die zwei Möglichkeiten. Man kann sich einmal auf den Leser zu bewegen. Das heißt, ich habe das Anliegen, dass du und ich vor allem das verstehen, was da steht. Die zweite Möglichkeit ist, dass man sich mehr auf den Autor zu bewegt. Ich nehme dich, ich nehme mich mit hinein in die biblische Botschaft und wir beide versuchen zu entdecken, was hat der ursprüngliche Autor gemeint. Der einfache Weg ist der erste Weg, wenn man auf mich zukommt und mir die Botschaft so präsentiert, dass ich sie ohne große Fragen verstehe. Anspruchsvoller ist das zweite. Deshalb der letzte Satz, es gibt keine Universalübersetzung. Du wirst bei der einen mehr auf den Leser zugehen, mal mehr auf den Autor. Die Frage ist, was willst du? Willst du verstehen, was da steht? Willst du keine Mühe scheuen, um auch zu graben, um zu entdecken, was war ursprünglich gemeint? Oder möchtest du einfach mal entdecken, was steht in der Bibel drin? Die Fülle der Übersetzungen macht es uns einfach. Wir haben für jeden Wunsch eine wunderbare Bibel. Wie beschenkt sind wir doch. Luther ist einer derjenigen, der uns mit seiner Bibelübersetzung reich beschenkt hat. Und nun wollen wir ein wenig auf Luther hören und ihn fragen, Luther, Martin Luther, wie hast du das damals geschafft, eine Bibelübersetzung zu schaffen, die schon über Jahrhunderte geschätzt und geliebt wird, eine Übersetzung, mit der die meisten von uns leben. In Deutschland, in der evangelischen Kirche, ist die Luther-Übersetzung die Standardübersetzung, die in der Kirche verwandt wird. Nach welchem Grundsatz hat er die Bibel übersetzt? Zunächst einmal ging es ihm darum, die Bibel möglichst wörtlich zu übersetzen, wobei wir sagen müssen, an manchen Stellen ist uns das einfach nicht möglich. An wenigen Stellen ist es uns nicht möglich, weil eine wörtliche Übersetzung für uns etwas anstößig wäre. An manchen Stellen ist eine wörtliche Übersetzung nicht unbedingt das, was der Autor gemeint hat. Aber im Grunde genommen geht es um dieses Grundprinzip, wir möchten das übersetzen, Luther wollte das übersetzen, was er in seiner Vorlage gefunden hat. Luther schrieb, Wer Deutsch reden will, der muss nicht die Weise der hebräischen Worte führen, sondern muss darauf sehen, dass er den hebräischen Schreiber versteht, dass er den Sinn versteht. Und denke lieber, wie redet der deutsche Mann in solchem Falle? Luther hatte also zwei Dinge im Blick. Einmal den Urtext, was steht da? Aber er hatte ein ganz großes Anliegen, der Mann auf der Straße, die Frau zu Hause, das Kind, sie alle sollen die biblische Botschaft verstehen. Deshalb scheute er keine Mühe, um intensiv zu hören und zu fragen, wie redet man heute Deutsch? Also, wie redet der deutsche Mann in einem solchen Falle? Es geht nicht so sehr um die wörtliche Übersetzung, sondern um das, was gemeint ist. Und wie sage ich das jetzt in der deutschen Sprache? Wenn er nun die deutsche Worte hat, die hierzu dienen, so lasse er die hebräischen Worte fahren und spreche frei den Sinn herauf aufs beste Deutsch, das er kann. Das war ein wunderbares Anliegen, das er hatte. Nicht in irgendeiner Gossensprache. Luther ging es darum, in einem gehobenen, guten, um nicht zu sagen ausgezeichneten Deutsch die Bibel zu übersetzen. Es gab ja schon vor Luther eine ganze Reihe von deutschen Bibelübersetzungen. Aber in so einem miserablen und so einem schlechten Deutsch, dass man sich gefragt hat, wie konnte man eigentlich die Bibel nur in so schlechtes Deutsch übersetzen? Luthers Grundsatz. Ich habe mich andererseits nicht in allzu freier Weise vom Buchstaben entfernt. Ich habe lieber der deutschen Sprache Abbruch getan, als vom Wortlaut weichen zu wollen. Das Ergebnis. Wir finden bei Luther eine brillante Ausgewogenheit, nämlich auf der einen Seite achtet er auf den Text, was steht da, gleichzeitig hat er seinen Hörer im Blick. Luther müht sich um das Verständnis des Urtextes. Was sagt meine Vorlage? Er bemüht sich um eine sinngemäße, zuverlässige Übersetzung, um eine verständliche Sprache, um eine wörtliche Nähe zum Urtext. Wenn ihr heute die Bibeln vergleicht, dann werdet ihr sehen, wie schwierig dieses Unterfangen ist. Es ist genial, wie es Luther damals gelungen ist, diese Grundsätze zu übertragen, in die Praxis zu übersetzen. Und die Luther-Übersetzung, die wir heute haben, ist das Ergebnis einer jahrelangen Mühe, der sich auch Luther unterzogen hat. Er hat an seiner Bibel immer wieder gearbeitet, gefeilt, verändert. Es war also nicht etwas Statisches. Wenn wir also heute immer wieder neue Übersetzungen haben, greifen wir im Grunde genommen auch ein gutes lutherisches Anliegen auf. Die Sprache wandelt sich. Ich finde vielleicht einen neuen Begriff. Ich muss manches präzisieren. Manches wird missverständlich. Wenn ich heute von Buße spreche, ist etwas ganz anderes gemeint, als das, was die Bibel unter Metanoia versteht. Also muss ich das heute erklären. Menschen sollen ja verstehen, was in der Bibel drinsteht. Grundsätze für uns heute. Wir brauchen eine bibeltreue Übersetzung in sinngemäßem, modernem und gutem Deutsch. Van Heiden, er hat diese neue evangelistische Übersetzung herausgebracht, spricht davon, die Verständlichkeit muss für den Übersetzer das oberste Gebot sein. Du und ich, der Mann auf der Straße, vielleicht auch der, der noch nie eine Bibel in der Hand hatte, der soll verstehen, was in dieser Bibel drinsteht. Die Botschaft darf weder abgeschwächt noch verändert werden. Nichts ist auszulassen, nichts ist hinzuzufügen. Manchmal fragt man sich, wie soll ich das schaffen? Gemeint ist, ich darf nichts in den Text hineinlegen, was dem Text fremd ist. Ich darf vielleicht mit ein paar Worten erklären, was gemeint ist. Aber nicht Dinge hineinlegen, die vom Urtext, vom Grundtext gar nicht gemeint sind. Nun schauen wir uns die Lutherbibel noch ein wenig genauer an. Wie ich schon gesagt habe, ist die Lutherbibel die Standardbibel in der evangelischen Kirche. Warum ist das wichtig, dass wir das wissen? Wenn du und ich in ein Krankenhaus gehen, mal jemand besuchen, jemand trösten wollen mit einem Wort Gottes, dann wird es weise sein, dass wir eine Lutherbibel mitnehmen.
Nicht unbedingt eine Elberfelder. Warum? Weil wir viele Menschen haben, die doch etwas von der Bibel kennen, die vertraut sind mit einer Lutherbibel. Gerade wenn ihr zum Beispiel ältere Menschen im Krankenhaus besucht und ihr dann einen Bibeltext wiedergebt, dann ist es hilfreich, wenn der Kranke und ihr einen gemeinsamen Text nachsprechen könnt. Das müssen wir wissen. Wir haben in Deutschland die Luther-Übersetzung, deshalb wäre es gut, wenn auch wir mit ihr vertraut sind. Der Vorteil der Luther-Übersetzung, sie ist stilistisch galant, sie lässt sich wunderbar lesen. Sie ist eindringlich, sie ist verständlich, auch wenn der kirchenferne Leser heute an manchen Stellen seine Mühe damit hat. Die Kirche ist sich dessen bewusst. Wir haben heute zunehmend ein Volk, das immer weniger mit der Bibel lebt. Die Bibel, die Lutherbibel, die Luthersprache ist zum Teil heute veraltet. Deshalb wird auch daran gearbeitet, die Lutherbibel ganz behutsam dem heutigen Sprachgebrauch anzupassen. Das ist löblich, dass das gemacht wird. Das ist ein Nachteil, den wir heute bei der Lutherbibel haben. Allerdings wird sie ja sonntags von der Kanzel verkündigt. Das heißt, die Menschen hören also in der Kirche doch immer wieder den Text aus der Lutherbibel. Es sei denn, dass in einem Gottesdienst, in einem Jugendgottesdienst vielleicht heute auf eine moderne Bibel zurückgegriffen wird. Das ist mein Eindruck, dass im Alten Testament die Lutherbibel mitunter etwas trocken wirkt. Das ist deshalb von Nachteil, wenn ich dann versuche, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, werde ich bestimmt im Alten Testament irgendwo mal hängen bleiben. Das ist euch vermutlich auch schon passiert. Die Lutherbibel ist sprachlich galant. Luther war ein Sprachgenie. Er hatte ein Empfinden und ein Gefühl für die Sprache und hatte deshalb einen genialen Stil. Deshalb sollte auch heute nicht irgendjemand die Bibel übersetzen, sondern ein begabter Mensch, der was von Sprache versteht, der in der Lage ist, die Bibel so zu übersetzen, dass sie auch ankommt, dass sie gut verstanden wird. Luther findet eine wunderbare Ausgewogenheit zwischen Textnähe und Verständlichkeit, wobei wir heute sagen müssen, Luther hatte damals eine Vorlage, von der wir wissen, sie war nicht die beste. In der Zwischenzeit haben wir eine ganze Reihe von biblischen Manuskripten gefunden, die älter sind als die Vorlage, die Luther hatte. Wir können aufgrund von Textfindungen, von wissenschaftlichen Arbeiten am Bibeltext sagen, das, was Luther damals vorgefunden hat, ist nicht der ursprüngliche Wortlaut. Deshalb haben wir heute in der Luther-Übersetzung in der Fußnote eine Anmerkung. Luther übersetzte so und so. Heute aufgrund von den neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen ist der Text so zu übersetzen. Die Psalmen sind von Luther unübertroffen gut übersetzt. Er hatte sowohl den Leser im Blick als auch den Urtext und wusste, dass der Psalm ein sehr persönlich gehaltener Text ist. Und das kommt bei der Luther-Übersetzung wunderbar zum Tragen. Luthers Psalmen wirken sehr persönlich und ansprechend. Luther hat noch etwas Galantes gemacht, und zwar kam er als Reformator an die Bibel heran, um zu entdecken, was sagt die Bibel im Gegensatz zur katholischen Kirche. Und als er die Bibel las, ist ihm ganz neu aufgegangen, das, was die Bibel verkündigt, ist nicht unbedingt das, was die Kirche gelehrt hat. Als einer, der die Bibel neu entdeckt hat, der sich gefreut hat über Wörter wie Gnade, Glaube, Trost, Predigen, hat er dann auch bewusst seine Übersetzung so geformt, dass diese Botschaft in der Übersetzung zum Tragen kommt. Auch da, wo vielleicht im Urtext nicht unbedingt das Wort Gnade erscheint, hat er bewusst mit Gnade übersetzt. Und auf die Art und Weise gelang es ihm, sein reformatorisches Anliegen an den Mann zu bringen. Auch heute ist das ein wichtiger Grundsatz, ein hilfreicher Grundsatz, dass wir die Bibel nicht einfach übersetzen, um übersetzen, was da steht, sondern wir wollen auch ganz bewusst die biblische Botschaft so vermitteln, dass das gesamtbiblische Anliegen an den Leser herangetragen wird. Also werde ich auch bewusst einige Stellen dann so übersetzen, dass die evangelische, die gute Nachricht ankommt, verstanden wird und den Menschen aber auch herausfordert. Wer hat eine andere Übersetzung als die Luther dabei? Der kann diesen Psalm auch mal aufschlagen. In der Luther-Übersetzung heißt es, Gott ist dennoch Israels Trost. Wie wird in anderen Bibelübersetzungen dieser Text wiedergegeben? Elberfelder, wer liest uns den vor? Bitte? Okay. Gott ist Israel gut. Wer hat noch eine andere Übersetzung? Bitte? Schlachter, fein. Okay. Noch eine weitere? Es ist in der Tat so, dass im Urtext dasteht, für wahr, Gott ist Israel gut. Und da seht ihr, wie es Luther gelungen ist, dieses Wort gut jetzt seelsorgerlich an den Mann zu bringen. Und wenn ich höre, Gott ist denn noch Israels Trost, dann weiß ich, Israel geborgen und gehalten in dem Gutsein Gottes. Das Gutsein Gottes bedeutet, du bist der Herr, der mich tröstet, der mich aufbaut, der bei mir ist. Deshalb spricht uns ein Psalm in der Luther-Übersetzung so an, weil das seelsorgliche Anliegen von Luther verstanden worden ist. Er war ein großer Seelsorger und hat das in seine Bibelübersetzung mit einfließen lassen. Wenn wir wissen wollen, was da steht, dann greifen wir auf eine Schlachter-Übersetzung zurück oder auf die Elberfelder und wissen, es heißt, für wahr, Gott ist Israel gut. Auf Hebräisch heißt das Tov. Gott ist Israel top, top. Luthers eindringliche Sprache. In Markus 14 heißt es bei Luther, und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft. Luther nutzt etwas aus, was man in der deutschen Sprache machen kann. Man kann nämlich das Verb auch an den Anfang setzen, obwohl das Verb in der Umgangssprache am Ende eines Satzes steht. Also wir sagen, ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Kraft. Luther hat das Anliegen des Textes gebündelt und hat deshalb das Verb an den Anfang gesetzt. Ihr werdet sehen, da wissen wir sofort, was gemeint ist. In der Elberfelder heißt es deshalb, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht. Wir spüren den Unterschied. Warum spricht uns Luther ein bisschen mehr an? Weil es ihm gelingt, die Dringlichkeit der Botschaft auf den Punkt zu bringen. Wobei das Zweite dem Sprachgefühl etwas mehr entspricht. Mir ist gegeben alle Gewalt. Wir sagen heute, mir ist alle Gewalt gegeben. Auf die Art und Weise hat Luther seine Bibel mit einer ganz herausfordernden Botschaft herübergebracht und uns deutlich gemacht, worauf es immer wieder ankommt. Luthers verständliche Sprache. Rein und klar Deutsch zu reden, so schreiben, wie das Volk spricht. Da möchte ich euch ein kleines Beispiel vorstellen. Es heißt in der Luther-Übersetzung von 1912, die hat keiner von uns, gegrüßet seist du Holdselige. Wir sagen, Holdselige. Ach du liebe Zeit, wer soll denn das denn sein? Luther hatte in seiner Vorlage voller Gnaden. Nun überlegt Luther, voller Gnaden? Was soll das bedeuten? Das versteht doch kein Mensch. Sag mir aber, ob es so auch gutes Deutsch ist. Keiner sprach in der damaligen Zeit von voller Gnaden. Und was macht Luther? Er schafft dieses neue Wort, du Holdselige, weil das damals, zur Zeit von Luther, ein Begriff war, den man sehr gut verstanden hat. Für uns heute ist es ein fremder Begriff. Deshalb ist in der Luther-Übersetzung, in der Revision von 64, das geändert worden in du Hochbegnadete. In der Luther 84 heißt es du Begnadete. Und damit können wir wieder etwas anfangen. Eine Zusammenfassung. Sprachlich und in nicht heilsentscheidenden Fragen, auch inhaltlich und an manchen Stellen, ist die Lutherbibel nicht sehr genau. Das müssen wir einfach wissen. Deshalb wird es uns nicht verwundern, wenn wir in der Elberfelder andere Begriffe, andere Deutungen, andere Inhalte vorfinden. Das liegt einfach daran, dass Luther an einigen Stellen nicht so genau ist, wie man sich das wünscht. Gleichzeitig hat er eine Sprache, die kräftig und ansprechend ist. Darin ist er unübertroffen. Die Revision von 1984 hat gegenüber älteren Vorlagen an Präzision und Verständlichkeit gewonnen. Also ein Lob der 84-Übersetzung. Wenn ihr eine alte habt, könnt ihr aber durchaus noch manches Gewinnende aus dieser alten Übersetzung finden. Für ein gründliches Bibelstudium sollte eine weitere Übersetzung herangezogen werden. Uns brauche ich das nicht zu sagen, ich trage Olden nach Athen. Wir haben ja unsere Elberfelder Bibel. Das hat auch seine Berechtigung, wenn wir intensiv in der Bibel forschen, wenn wir für eine Jugendstunde etwas vorbereiten, wenn wir an einer Predigtvorbereitung sind, dann lohnt es sich, wenn wir eine Lutherbibel haben, unbedingt noch in eine andere hineinzuschauen, zum Beispiel in die gute revidierte Elberfelder Übersetzung. Allerdings mache ich eines. Ich lerne meine Bibelverse nach der Lutherübersetzung. Das hat folgenden Vorteil. Die Verse sind etwas eingängiger. Und zweitens, viele Leute sind mit der Lutherübersetzung vertrauter als mit der revidierten Elberfelder. Und da ich doch hin und wieder mit Menschen im Gespräch bin, möchte ich die Übersetzung wählen, die vielen Menschen vertraut ist. Deshalb habe ich mich entschieden, die Bibeltexte nach der Lutherbibel 1984 zu lernen, obwohl ich selbst von meiner Jugend an mehr die 54er gewohnt bin. Ich stolpere an einigen Stellen, aber die Luther-Übersetzung ist mir für das Bibelverslernen eine sehr liebgewordene Bibel. Revidierte Elberfelder Übersetzung. Sie ist längst nicht so alt wie die Lutherbibel. Wir haben zum Glück eine Revision hinter uns. Zunächst einmal wurde das Neue Testament revidiert. 1985 kam dann die Revision des Alten Testamentes. Ihr kennt von der Bibelschule Wiedenest Bernd Brockhaus. Der Alttestament der Bernd Brockhaus, er war vor einigen Jahren bei uns zu den Maibibeltagen, hat entscheidend an der Revision des Alten Testamentes mitgewirkt. Das ist den Bibelschülern damals sehr zugute gekommen. In der Zeit war ich in Wiedenest. Ich habe entdeckt, erfahren, wie wertvoll das ist, wenn man einen Bibellehrer hat, der fest im Alten Testament verwurzelt ist, der uns Feinheiten aus dem hebräischen Text darstellen kann, übersetzen kann und uns so auf die Feinheiten des Alttestamentes hinweist. Das war damals ein Geschenk. In 2003 wurde die alte, also nicht die revidierte, Elberfelder einer leichten Revision unterzogen. Wir haben nicht mehr das Wort Jahwe, sondern der Herr. Statt Versammlung haben wir das Wort Gemeinde. Stilistisch wurde auch einiges geglättet. Wenn ihr also heute bei Bücher für Christen eine Elberfelder Bibel kaufen möchtet, dann schaut genau hin, ist es eine revidierte Elberfelder Übersetzung oder ist es eine revidierte alte Elberfelder? Auch die wird heute noch zum Kauf angeboten und ist zu haben. Welche Stärken hat die Bibel? Sie bringt uns eine möglichst genaue Wiedergabe des Grundtextes. Sie will dem Leser das aufzeigen, was in den Grundsprachen dasteht. Jetzt kommt es, sie mutet dem anspruchsvollen Leser die eigene Arbeit am Text zu. Sie eignet sich als Studienbibel. Dann gibt es noch eine vorzügliche Ausgabe mit vielen Fußnoten, die auf Begriffe im Anhang der Bibel hinweisen. Ganz toll ist das gemacht. Wir haben allerdings auch Schwächen. Die Elberfelder Übersetzung verzichtet zugunsten der Genauigkeit auf ein korrektes und flüssiges Deutsch. Deshalb stolpern wir an manchen Stellen. Wenn wir den Bibelunterricht mit jungen Leuten haben, dann ist es sinnvoll, wenn wir neben der revidierten Elberfelder Übersetzung auch noch eine moderne Übersetzung haben. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Kindern die Bibel gelesen habe, sie gesagt, Papa, ich verstehe das nicht. Was heißt das denn? Dann haben wir in einer modernen Bibel nachgelesen. Dann sagten unsere Kinder, ah, Papa, jetzt weiß ich, was da steht. Und das ist immer wertvoll, wenn Jugendliche an die Bibel so herangeführt werden, dass sie auch verstehen, was da steht. Wie macht ihr das bei euch in eurem Bibelunterricht mit jungen Leuten? Mit welcher Bibelübersetzung arbeitet ihr?
Die Jungscharbeit benutzt meines Wissens meistens den Elberfelder. Die Kritikdienste machen das meistens so, dass das Verlesen des Bibeltextes aus der NE wird.
Okay. Ja?
Einfach dieses Verlesen langen Text, damit man das zuhören kann, aber die Prediger selbst bereiten sich meistens an das Elberfelder.
Die Elberfelder bringt zum Teil schwierige Satzkonstruktionen, das sind Bandwurmsätze. Im Alten Testament wird auch der übliche Stil von Subjekt, Prädikat, Objekt nicht eingehalten, sondern man hat manchmal das Verb vorne. Dadurch wird vom Hebräischen her gewiss das Verb etwas unterstrichen, aber wenn ich einen Text flüssig lesen möchte, bin ich doch darauf angewiesen, dass ich die bewährte Form Subjekt, Prädikat, Objekt vorfinde. Wie schon gesagt, die Elberfelder bringt uns Partizipien und Schachtelsätze, wobei in den Revisionen das geglättet wurde. Wir können die Bibel heute etwas besser lesen als noch vor Jahrzehnten. Ergebnis. Wir haben in unserer revidierten Elberfelder Übersetzung eine wörtliche Übersetzung dem Urtext nahe. Und das ist wertvoll. Wir werden also an den Text herangeführt. Was steht da? Wir müssen damit leben, dass die Sprache teilweise schwer verständlich ist. Wir haben den großen Vorteil, dass wir eine gute Bibel haben, mit der wir uns auf eine Predigt vorbereiten können, auf eine Bibelstunde, auf eine Jungscharstunde. Da lohnt es sich schon hineinzuschauen, um dann auch manche Feinheiten zu entdecken. Was ist eigentlich gemeint? Und wir sind in der Vorbereitung dann mit hineingenommen in die Verantwortung, anhand eines Lexikons, anhand einer anderen Arbeitshilfe noch zu entdecken, was in diesem Bibeltext gemeint ist. Gute Nachricht. Als damals die gute Nachricht erschien, war ich einer, der auch gerne mal in dieser guten Nachricht gelesen hat. Ich war dankbar für eine ganz neue Möglichkeit, den biblischen Text zu lesen. Die Besonderheiten sind bereits in der Einleitung dieser Übersetzung formuliert. Für den Leser ohne besondere Vorkenntnisse soll die Botschaft verständlich sein. Damit ist ein wichtiges Anliegen aufgegriffen. Ich habe es schon vorher erwähnt, wir haben heute in Deutschland viele Menschen, die keine Bibel haben, keine Bibel gelesen haben. Und wenn sie vielleicht eine im Regal haben, heißt das noch lange nicht, dass sie auch selbst eine gelesen haben. Ich habe sogar entdeckt, in Gesprächen auf der Straße sagten mir die Leute, ja, ich habe eine Bibel, aber eine ganz alte. Ich kann die nicht verstehen. Wie holen wir diesen Leser ab? Mit einer modernen Bibelübersetzung. Der Inhalt soll unmittelbar und verständlich wiedergegeben werden. Das ist ein nobles und gutes Anliegen. Man spricht bei der guten Nachricht von einem konsequent kommunikativen Stil, von einer kommunikativen Übersetzung. Das heißt, der Leser ist angesprochen. Er ist die Zielperson. Der Übersetzer bewegt sich auf den Leser hin. Er möchte es also dem Leser möglichst einfach machen, um den biblischen Text zu verstehen. Das bedeutet, dass dem Leser exegetische Entscheidungen abgenommen werden. Der Übersetzer bringt also schon seine eigene Deutung des Textes. Das müssen wir wissen. Wenn wir also so eine Bibel lesen, dann sollten wir auf alle Fälle noch etwas anderes zur Hand haben, denn die Übersetzung, die uns angeboten wird, ist in gewisser Weise subjektiv gefärbt. Der Übersetzer hat uns seine Deutung des Textes mitgeliefert. Zum Beispiel Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter und so weiter, da fragen wir uns ja, was heißt das denn? Vater und Mutter hassen. Die gute Nachricht macht es uns einfach. Sie sagt einfach: Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen. Die Frage ist, ist das gemeint? Das ist die Schwierigkeit. Bei so einer Übersetzung, sie nimmt mir exegetische Klippen ab. Sie bietet mir eine Übersetzung, wobei nicht gesagt ist, dass die Deutung dieses Theologen auch die angemessene und die richtige ist. Es geht ganz stark um die Frage der Priorität. Wenn Vater und Mutter mich abhalten, Jesus nachzufolgen, dann muss ich sagen, lieber Vater, liebe Mutter, das geht nicht. Jesus steht an erster Stelle. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt mit Vater und Mutter brechen muss, sondern ich muss ihnen sagen, Jesus ist mir wichtiger. An der Stelle kann ich nicht auf euch hören, sondern ich tue das, was Jesus von mir verlangt. Die gute Nachricht will auch keine Studienbibel sein, das müssen wir wissen. Sie will uns an den Bibeltext heranführen. Das bedeutet, dass an einigen Stellen, das erkläre ich euch auch ganz kurz, die sogenannten Genitivkonstruktionen kommunikativ übersetzt werden. Zum Beispiel heißt es bei Luther, er hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils. Was ist denn eine Macht des Heils? Da sagt die gute Nachricht, er hat uns einen starken Retter gesandt. Da seht ihr also, wir haben Macht des Heils, das ist diese Genitivkonstruktion. Und die gute Nachricht macht einfach einen starken Retter daraus. Eine Möglichkeit, wie man das übersetzen kann. Dann haben wir bei Luther zum Beispiel, Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Schwer zu verstehen. Was sagt die gute Nachricht? Dies traf ein, als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und den Menschen verkündigte, kehrt um, lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Der Hörer ist im Blick, er soll verstehen, was gemeint ist. Sehr galant, sehr gut meine ich, hat die gute Nachricht auf folgendes Problem aufgegriffen. Wir haben in der Bibel Begriffe, die je nach Textzusammenhang eine etwas unterschiedliche Bedeutung haben können. Zum Beispiel der Begriff Glaube. In Markus 5, Vers 34 heißt es, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Finde ich sehr schön übersetzt. Es geht um das Vertrauen in Jesus, das ist gemeint. Obwohl im Urtext bei Luther nur steht, meine Tochter, dein Glaube. An einer anderen Stelle heißt es, Johannes 11, wer mich annimmt, wird leben. Da hat Luther auch, wer an mich glaubt, wird leben. Sehr sinnvoll, so etwas zu machen. Das ist auch der Vorteil einer kommunikativen, einer modernen Übersetzung, dass sie mich behutsam in die Bedeutungsdifferenzierung eines Begriffes mit hineinnimmt und versucht, mir deutlich zu machen, was mit diesem Text gemeint ist. Wenn die wörtliche Wiedergabe zu Missverständnissen führen könnte, werden verdeutlichende Zusätze in den Übersetzungstext integriert und manchmal in Fußnoten ausgewiesen, um das Verständnis zu sichern. Zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 48 heißt es, wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein, vollkommen und ungeteilt. Die wörtliche Übersetzung in der Fußnote ist vermerkt, es heißt ursprünglich anders. Allerdings wird dieser Grundsatz, dass etwas in der Fußnote vermerkt ist, nicht konsequent durchgehalten. So heißt es zum Beispiel in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht, sie bleiben gültig für immer und ewig. Das steht so nicht im Bibeltext drin. Der Zusatz ist für den Leser jedoch nicht erkennbar. Meines Erachtens ist das eine Hinzufügung, die schon jenseits dessen ist, was erlaubt ist. So sollte es bei einer Übersetzung nicht sein und dazu noch nicht ausgewiesen. Leute, da werden wir auf eine falsche Spur geführt und das ist nicht gut. Bitte. Ja, das habe ich eingefügt, um euch zu zeigen, das ist nämlich nicht, um diesen Text geht es, sie bleiben gültig für immer und ewig, das ist dieser Zusatz. Er ist nicht ausgewiesen, du hast also den Eindruck, dass er zum ursprünglichen Text gehört, gehörte aber nicht. Sehr gut gelungen ist bei der Gute Nachricht, bildhafte Wendungen werden bewahrt und zugleich vorsichtig gedeutet. Wie heißt es bei Luther zum Beispiel? Brich dem Hungrigen dein Brot. Die Gute Nachricht übersetzt, ladet die Hungernden an euren Tisch ein. Fein, warum nicht? Bei Luther heißt es, und haltet die Ehe unbefleckt. Die Gute Nachricht bietet folgende Übersetzung, ihr dürft das Ehebett nicht durch Untreue beflecken. Oh, das ist sehr verständlich. Frauen einschließende Aussagen werden eindeutig als solche wiedergegeben. Es heißt also, ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern. Ich finde, das ist völlig legitim, dass man das so bringt. Besser gemacht als bei der Neues Leben Übersetzung, die Freunde bringt. Also ein Freund ist etwas anders als ein Bruder. Ja. Die Gute Nachricht hat Fußnoten. Fußnoten bringen manchmal wörtliche Übersetzungen. Zum Beispiel Christen versus Heilige. Da ist es in 2. Korinther 1, Vers 1, an alle Christen. Sind wir dankbar für eine Fußnote? Da heißt es wörtlich an alle Heiligen. Das ist offensichtlich mühsam, mit solchen Fußnoten zu arbeiten. Und deshalb ist man dieses gute Prinzip nicht überall nachgegangen. Es fehlt also an den nötigen Fußnoten. Wir haben Folgendes, wenn wir zusammenfassend über die Bibel urteilen, festzuhalten. Die Gute Nachricht wird ihrem gesetzten Ziel nicht immer gerecht. Sie sprach davon, dass sie uns an den Text heranführt, so wie er dasteht. Das ist nicht gelungen. Zugunsten der Verständlichkeit wird der biblische Text nicht immer in seinem Ursinn bewahrt. Das ist die Schwäche einer kommunikativen Übersetzung, wie zum Beispiel der Guten Nachricht. Es gibt bessere Bibeln. Ich würde heute in einer Gemeinde keine gute Nachricht mehr haben. Wir hatten bei uns in der Hohenstaufenstraße über etliche Jahre die Gute Nachricht, als dann die neue Lebensübersetzung herauskam. Habe ich die Gute Nachricht einfach weggenommen und durch neue Bibeln ersetzt. Hoffnung für alle. Als ich damals die Hoffnung für alle gefunden habe, war ich begeistert. Warum? Sie spricht eine frische und zupackende Sprache. Noch frischer, noch zupackender als die Gute Nachricht. Dazu müsst ihr wissen, dass die Hoffnung für alle eine Vorgeschichte hat. Und zwar gab es in Amerika einen Vater, der die Bibel täglich seinen Kindern vorgelesen hat. Und die Kinder hatten von dieser Bibel doch nicht so viel mitgenommen, weil sie sie nicht verstanden haben. Er hat die Bibel in eine Sprache übersetzt, die die Kinder verstanden haben, und daraus wurde dann die englische Living Bible. Wir haben in der Hoffnung für alle also eine deutsche Living Bible. Das kommt an vielen Stellen sehr erfrischend zur Geltung, hat aber auch manche Schwächen. Sie kommt vor allem bei der jungen Generation gut an. Sie pflegt einen gewagten kommunikativen Stil, aber vergesst nicht, das war ja das Anliegen. Ein Vater will seinen Kindern, seinen Heranwachsenden, seinen Teenies die biblische Botschaft vermitteln. Und auf diesem Hintergrund ist es verständlich, dass er an manchen Stellen eine Übersetzung bringt, von der man sagt, das steht aber so nicht drin. Aber die Kinder verstehen es. Ihr ursprüngliches Ziel ist, das habe ich euch gerade erzählt, der Vater wollte seinen Kindern eine verständliche Bibelübersetzung anbieten. Als diese Bibelübersetzung dann bekannt wurde, wurde der Vater eingeladen, doch seine Übersetzung einem Verlag anzubieten, und sie wurde zu einem Mega-Erfolg. Die erste Übersetzung oder die erste Auflage der Hoffnung für alle war sehr gewagt. Deshalb hat man sehr schnell eine Revision herausgebracht, wobei die Hoffnung für alle in der ersten Revision und der ersten Ausgabe mehr Fußnoten hatte. Man hatte in den Fußnoten einen besseren Hinweis auf die wörtliche Übersetzung. Das ist dann in den späteren Ausgaben verloren gegangen. Zum Beispiel heißt es in Matthäus 5, ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Das Deutsch ist geschmeidiger als in der guten Nachricht. Sie lässt sich also etwas besser lesen. Und ich habe die Bibel in der Hoffnung für alle auch einmal durchgelesen. Mit großem Gewinn. Allerdings bringt sie eine ganze Reihe von irreführenden, deutenden Ergänzungen. Zum Beispiel, mit in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Ja, kam er wirklich heimlich? Oder hatte das vielleicht eine besondere Bewandtnis, dass Nikodemus des Nachts zu ihm kam? Nikodemus kam vermutlich deshalb nachts zu Jesus, weil in der Nacht der weise Rabbi seinen Schülern die göttliche Weisheit geoffenbart hat. Das hat also etwas ganz anderes zu tun, als mit dem, was hier herübergebracht wird. Er kam nicht aus Angst vor den Juden nachts zu Jesus, sondern weil er mit größter Ehrerbietung zu Jesus kam und in der Nacht die Weisheit von Jesus hören wollte. Verständnislos fragte der Pharisäer. Klasse, wenn das da steht, allerdings ist davon im Urtext nichts zu finden. Die Hoffnung für alle gebraucht eine lebendige Sprache. Nikodemus ließ nicht locker. Sehr gut gefallen hat mir, dass sie Maße, Gewichte und Entfernungen übersetzt. Dadurch wird der Text unheimlich ansprechend. Wenn ich nämlich mal höre, Sanherib forderte von Hiskia 10 Tonnen Silber und 1 Tonne Gold, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich höre, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold. Na, wie viel ist das denn? In Lukas heißt es, am selben Abend wanderten 2 Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Da kann ich mir was vorstellen. Das sind 2 Stunden, die ich gehen muss. Sowas finde ich ausgezeichnet. Und das darf eine Übersetzung leisten, dass sie mir Maße und Gewichte und Entfernungen in heutige, für mich und dich gängige Maße und Größen übersetzt. Zusammenfassung. Sie erschließt dem Bibelleser sehr gut die biblische Botschaft. Sie ist wörtlicher als die gute Nachricht. Sie ist als Studienbibel nicht geeignet. Es gibt aber noch eine bessere Bibel. Und jetzt komme ich zu der, mit der ich seit einigen Jahren lebe und über die ich mich sehr freue. Neues Leben Übersetzung. Zuerst gab es ja nur das Neue Testament, wie das immer so ist. Anschließend kam das Alte Testament heraus. Sie ist eine Übersetzung in heutigem Deutsch. Klasse. Daran ist nichts zu mosern. Sie will sich nah am Grundtext orientieren. Auch das ist ein gutes Anliegen. Sie will sein lebensnah, leicht verständlich, sachlich, inhaltlich zuverlässig. Der von den biblischen Autoren beabsichtigte Sinn soll textlich genau und sprachlich gut lesbar sein. Ihr merkt, auch in dieser Übersetzung bin ich der Leser im Vordergrund. Ich soll verstehen, was im Bibeltext drinsteht. Das ist ein wertvolles und nobles Anliegen. Sprachliche Besonderheiten, statt Stiftshütte steht Zelt Gottes. Finde ich gut. Wenn die Stadt Zion gemeint ist, also die Stadt Jerusalem, steht auch Jerusalem im Text. Ephod ist ein Kleidungsstück. Das wird übersetzt mit einem Priesterschutz. Das ist auch sehr lebendig. Es hilft mir, den Text besser zu verstehen. Die Weisheitsliteratur, der poetische Charakter, wird beibehalten, ausgezeichnet. Wenn es Reime gibt, werden sie als Reime wiedergegeben. Worte von damals finden eine heutige Entsprechung, auch wenn in der Bibel von einer Stadt die Rede ist und es sich nur um ein Dorf handelt, bringt die Übersetzung ein Dorf. Das ist völlig legitim. Die Sprache ist historisch angemessen. Es wird also nicht unbedingt von einem Gouverneur gesprochen, wenn es ein Statthalter auch tut. Wir verstehen den Begriff Statthalter. Das bringt die Neues Leben Übersetzung. Es wird nicht von einer Armee gesprochen, sondern von einem Heer. Ich werde also mit hineingenommen in die Zeit von damals und dennoch habe ich einen Begriff vor mir, den ich verstehen kann. Sehr gut gefällt mir, dass zentrale theologische Begriffe erhalten bleiben. Also es wird von Sünde gesprochen, von Schuld und von Gnade, und zwar so, wie es dann auch im Urtext steht. Die Namen werden nach den Locumer Richtlinien wiedergegeben. Das bedeutet, es ist eine ökumenische Bibelübersetzung, insofern, dass auch Katholiken mit dieser Übersetzung leben können. Wir werden also nicht den uns bekannten Begriff Kapernaum finden, sondern Kapharnaum. Entfernungen wird übersetzt. Allerdings bedauerlich, dass Gewichte und Maße nur in den Fußnoten umgerechnet werden. Ich greife nochmal den einen Text auf. 300 Talente Silber und 30 Talente Gold. In der Fußnote heißt es dann etwa 11 Tonnen Silber, eine Tonne Gold. Zumindest ist das hilfreicher, als wenn ich hinten nachschlagen muss. Wenn die Fußnote mir entgegenkommt, ist das eine gute Sache. Fußnoten bringen ergänzende und kulturelle historische Informationen über Orte, Gegenstände und Personen. Hier ist auch eine wörtliche Übersetzung des Textes zu finden. Das finde ich wertvoll. Die Fußnoten bieten unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Auch das ist ausgezeichnet. Zusammenfassend, eine gut lesbare und verhältnismäßig wörtliche Übersetzung. Wörtlicher als die Gute Nachricht, wörtlicher als die Hoffnung für alle. Deshalb greife ich gerne auf diese Übersetzung zurück. Wenn ich zum Beispiel das Alte Testament lese, da ist mir die Neues Leben Übersetzung eine wertvolle und sehr geschätzte Übersetzung. Die Urtextnähe ist allerdings nicht konsequent durchgehalten. Der Text lässt sich flüssig lesen und bietet ein modernes und gutes Deutsch. Die Neues Leben Übersetzung wird möglicherweise von einer neuen Übersetzung noch übertroffen, wobei der Nachteil darin besteht, dass wir nur das Neue Testament vorliegen haben. Es ist die neue Genfer Übersetzung. Sie weiß sich der kommunikativen Übersetzung verpflichtet. Sie hat also auch mich als Hörer im Blick. Sie bringt einen sehr guten biblischen Text mittelerklärender Zusätze. Der reichhaltige Fußnotenapparat ist einzigartig. Und das ist, was diese Bibel besonders auszeichnet. Du kannst also immer in der Fußnote nachschlagen, welche andere Übersetzungsmöglichkeit gibt es. Wie heißt der Grundtext, wie heißt die Übersetzung am Grundtext orientiert wörtlich? Du hast deshalb an dieser Bibel einen wunderschönen breiten Rand, dem du natürlich dich intensiv beschäftigen musst. Aber das ist, was man von einer Bibelübersetzung erwartet. Wenn sie schon eine gewisse Freiheit sich nimmt, dann sollst du zumindest auch die Möglichkeit haben, selbst zu forschen. Und wie heißt es wörtlich? Eine brillante Übersetzung, gut gelungen. Wir sind gespannt, wie das Alte Testament werden wird. Bitte? Das ist die zweite Sache. Okay. Schlachterübersetzung. Die ist deshalb interessant, weil sie in der Genfer Studienbibel verwendet wird. Man hat den Eindruck, dass die Genfer Studienbibel doch auch die Genfer Übersetzung verwendet. Stimmt nicht ganz. Sie hat die Schlachterübersetzung und die Schlachterübersetzung hat durchaus einige Vorzüge. Ich habe schon erwähnt, sie ist der Text der Genfer Studienbibel. Zitat, der wirkliche Sinn des Urtextes soll vermittelt werden und zwar in gemeinverständlichem Deutsch. Die Fußnoten dienen der sachlichen Erklärung. Du wirst also mit hineingenommen in den Text und die Fußnoten erklären dir noch ein paar Dinge, die du wissen sollst. Die Schlachterübersetzung ist urtextnahe und zuverlässig, jedoch nicht so wie die Elberfelder. Aber der große Pluspunkt besteht darin, sie ist flüssig zu lesen und leicht verständlich. Die katholische Einheitsübersetzung hat mich fasziniert, als ich sie damals gefunden habe. Fasziniert hat mich vor allem das gehobene Gegenwartsdeutsch. Es ist ein guter und galanter Stil, in dem die Bibel übersetzt worden ist. Die Schwäche ist, die Bibel soll möglichst vielen Gelegenheiten gerecht werden. Sie ist also ein Mischtext. Du sollst die Bibel im Gottesdienst verwenden können, im Unterricht, in Bibelgesprächen und der persönlichen Lektüre. Wie sollst du das schaffen? Indem du auch gewisse Kompromisse eingehst. Wenn man das weiß, kann man aber mit diesen Kompromissen leben. Sie will eine text- und sinngetreue Übersetzung sein. Die Einheitsübersetzung bringt auch eine Reihe von kommunikativen Elementen. Hilfreich insofern, weil sie manchmal direkt in den Text mit eingeflochten sind. Neben dem Begriff Eva steht in Klammern Leben. Da wird dieser Begriff dadurch lebendiger. Darauf sandten die Männer von Gibeon in Klammern Boten zu Josua. Dieser Begriff fehlt im Grundtext. Er wird aber von der deutschen Sprache her verlangt. Dann hast du diese interpretierenden Zusätze, wenn ihr all das geschehen seht, das ist auch im Deutschen her notwendig, man kann damit leben. Es werden verdeutlichende Wiedergaben mit eingebaut. Johannes verkündigte Umkehr und Taufe für Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Du hast auch an manchen Stellen eine unterschiedliche Wiedergabe von gleichen Begriffen. Wenn im Urtext zum Beispiel Fleisch steht, wird das einmal mit Wesen aus Fleisch wiedergegeben, an einer anderen Stelle alles Sterbliche. Auch das ist eine legitime Art der Übersetzung. Allerdings wird der Klammergebrauch, der angeboten wird, nicht konsequent durchgehalten. Das ist auch eine Schwäche, denn du weißt nicht, steht das nun im Urtext drin oder steht es nicht drin. Das ist eine Schwäche dieser Übersetzung. Du hast eine Tendenz zur Glättung. Bei Luther heißt es ja, es begab sich aber. Das wird modern übersetzt in jenen Tagen. Er ließ Kaiser Augustus. Meidet den Götzendienst. Hieß bei Luther, flieht den Götzendienst. Du hast zusammenfassend eine Treue zum Urtext und eine gut verständliche sprachliche Abfassung. Das, was man sich als Ziel gesetzt hat, wurde auch weitgehend verwirklicht. Allerdings, und das ist der große Nachteil dieser Bibelübersetzung, es kommt der bibelkritische Einfluss sehr zur Geltung. Und zwar vor allem in den Einführungen und in den Fußnoten. Das schmälert den Wert dieser Bibel. Bedauerlich, dass man auf diese Art und Weise den Leser auf eine Fährte führt, die ich nicht für gut und gesund halte. Und damit bin ich am Ende meiner ersten Einheit. Wir können es so machen, ich habe ja noch eine zweite Einheit heute. Falls euch Fragen kommen, können wir vielleicht noch auf einiges zurückkommen, einiges aufgreifen. Wir haben dann in der dritten Einheit noch dazu Zeit.